Willkommen bei Brandaus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah.
Liebe Brandaus Podcast-Gemeinde, mein Gesprächspartner in dieser Sendung ist Diplom-Ingenieur Mario Rauch, der neue, junge Chef der ältesten Berufsfeuerwehr der Welt, nämlich jener aus Wien, gegründet. Man glaubt, es kam bereits 1686 und das ist immerhin mehr als doppelt so alt wie die älteste freiwillige Feuerwehr in Niederösterreich. Lieber Mario, danke, dass ich Gast bei dir sein kann in der Zentrale der Wiener Berufsfeuerwehr beim Hof im ersten Wiener Gemeindebezirk.
Ja, gerne und herzlich willkommen bei uns.
Es freut mich, dass ich da sein darf. Du hast ja voriges Jahr am 1. Mai im Alter von erst 44 Jahren das Kommando der Wiener Berufsfeuerwehr übernommen. Wie waren die ersten Monate für dich? Vor allem, wenn man ja weiß, dass du ja selbst Offizier mit großer Leidenschaft warst und auch viele Einsätze selbst gefahren bist. Was hat sich geändert in diesen Monaten?
Ja, doch so einiges. Also vieles ist gleich geblieben. Natürlich, die Feuerwehr verändert sich ja nicht schlagartig. Ich bin knapp 20 Jahre dabei, immer Einsatz gefahren. Also eine sehr große Änderung, glaubt man jetzt nicht, ist, ich bin vom 24-Stunden-Dienst in den Tagdienst gewechselt. Also vom Schichtdienst, über 19 Jahre Schichtdienst, dann in den Tagdienst. Das war eine sehr große Umstellung, auch für die Familie dann. Und natürlich die Anzahl der Termine ist dann irgendwo relativ rasch raufgegangen. Im eigenen Betrieb, die Zustimmung war sehr groß, das war sehr, sehr positiv. Was ich da erleben konnte, dann den eigenen Betrieb kennt man auch sehr gut, aber natürlich Magistrat und Politik ist ja größer als die Feuerwehr alleine, da gibt es auch noch viele andere Stakeholder, mit denen man dann reden muss.
Es ist ja oft gar nicht so einfach, man kennt es ja aus Betrieben, wenn man zum Beispiel als Lehrling beginnt und man arbeitet sich hoch und plötzlich wird man Chef, kommt aus den eigenen Reihen, du hast keine Probleme natürlich mit der Akzeptanz gegeben.
Nein, wie ich schon gesagt habe, es ist sehr positiv aufgenommen. Ich kenne sehr viele Leute, war sehr vielen Wachen draußen unterwegs. Dadurch kennt man insbesondere in den Führungsbereichen, bei den Chargen und so weiter, sehr, sehr viele Leute. Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten bei Projekten, sei es Fahrzeugprojekte oder auch andere organisatorischen Projekte zusammengearbeitet. Da ist man schon bekannt und alles, was man kennt, ist keine Gefahr für einen, sagen wir es einmal so. Und damit war die Aufnahme sehr gut und das passt so.
Jetzt müssen wir natürlich jenen Hörerinnen und Hörern erklären, wer ist Diplom-Ingenieur Mario Rauch? Wie bist du zur Berufsfeuerwehr gekommen? Du kommst ja aus Oberösterreich. Wie war dein Weg vom Maturanten in einer HTL in Oberösterreich zur Berufsfeuerwehr nach Wien?
Der Grundstein, das Grundgehen wurde mir im Oberösterreicher Mühlviertel eingeimpft, quasi mit dem klassischen Werdegang eines Feuerwehrmanns, oder auch einer Feuerwehrfrau jetzt, in der Jugendfeuerwehr.
Ah, das heißt, du bist auch Mitglied bei der Freiwilligen
Feuerwehr? Ja, ich bin nach wie vor Mitglied bei der Feuerwehr in der Markt im Mühlkreis, im schönen Mühlviertel. Habe dort erst mit 12, vielleicht ein paar Monate früher, aber damals war es zulässig, ab 12 zu beginnen, bei der Jugendfeuerwehr begonnen, habe dort meine Karriere gestartet, natürlich Wissenstestbewerbe im Jugendbereich, dann Jugendlager natürlich das eine oder andere, dann auch Bewerbe natürlich in der klassischen Bewerbsgruppe ab 16, dann in den Aktivdienst, Einsätze gefahren, Feuerwehrschule, das ganze Programm. Nebenbei habe ich die Schule gemacht, dann zur Feuerwehr und habe dann das große Glück gehabt, nach der HTL, die ich in der Paul-Hahn-Straße in Linz gemacht habe, zur Flughafenfeuerwehr gehen zu können.
In Linz?
In Linz-Hörsching, genau, am Fliegerhorst Vogler. Damals hat man sich melden können, quasi zum Einrücken. Das hat natürlich das Feuerwehrmäßige sehr stark gestärkt und war auch wirklich ein sehr schöner Präsenzdienst mit viel, wo man viel gelernt hat, alle Fluggeräte gelernt hat und so weiter. War eine sehr spannende Geschichte. Und ja, nach dem Bundesheer ist dann die Entscheidung gefallen, ich will doch noch ein bisschen mehr lernen. Und dann habe ich mich für Graz entschieden, eben, und dort Maschinenbau weiter zu studieren. Was Technisches, Technik und Feuerwehr hängt ja immer bis zu einem gewissen Grad zusammen. Da befeuert das eine das andere irgendwo. Und ja, da ist vielleicht jetzt die Frage, die da drinnen steht, wie bin ich nach Wien gekommen?
Genau, das hat mich jetzt interessiert.
Nach Wien, das ist so gelaufen, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe damals. Das ist eine Wienerin. Und da hat sich dann eins zum anderen ergeben und ich bin schlussendlich nach dem Ende des Studiums, nach ein paar Jahren Fernbeziehung, dann in Wien gelandet und habe mich dann auch eben relativ direkt bei der Berufsfeuerwehr beworben. Und
das war wann genau?
Das war, also 2003 bin ich mit dem Studium fertig geworden, bin dann nach Wien gegangen und 2004 bin ich dann im Juni gestartet bei der Feuerwehr. Also ist das Aufnahmeverfahren bei mir sehr rasch gegangen, weil zum einen natürlich, wie es im klassischen Magistratssystem ist, der Posten frei war und zum anderen die Aufnahmeprüfung und das auch alles gut gelaufen ist.
Das heißt, du hast dann gleich mit der Offiziersausbildung begonnen?
Genau, Offiziersausbildung, damals Startoffiziersausbildung auf der Wache in Mariahilf. Im Juni 2003 gemeinsam mit Kollegen Bruckmüller, der auch nebenbei Niederösterreich Bezirksfeuerwehrkommandant ist.
In Mödling ganz genau.
In Mödling ganz genau, richtig. Und mit der Frau Diplomischer Zechmeister, unsere erste Feuerwehroffizierin, Berufsfeuerwehroffizierin in Österreich. Die hat damals auch mit mir die Ausbildung gemacht und damals Dreiergespann gestartet mit der Grundausbildung. Man fängt ja auch in der Offiziersausbildung, egal welche Vorbildung man irgendwo hat, mit der Grundausbildung an, um sich an System, an die Geräte da bei der BF eben zu gewöhnen und fährt dann eigentlich ab der eigentlich zweiten Woche zu früheren Zeiten, jetzt schaut es ein bisschen anders aus, mit dem Einsatzfahrzeug aus und ist im 24-Stunden-Dienst in der Offiziersausbildung.
Und dann nimmt die Karriere ihren Lauf und schlussendlich sitzt man am Sessel des Wiener Branddirektors. Ich bin ergriffen, ist wirklich eine großartige Karriere, zu der man nur gratulieren kann. Mario, jetzt unsere Hörerinnen und Hörer interessieren sich wahrscheinlich brennend. Ich habe es einleitend gesagt, die Wiener Berufsfeuerwehr, die älteste der Welt, 338 Jahre alt. Erklär uns ein wenig, die Wiener Berufsfeuerwehr. Was macht ihr? Wer seid ihr? Erzähl uns ein bisschen was über das Wachensystem. Wie viele Mitglieder habt ihr? Ich weiß, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber wir können eine nach der anderen abarbeiten. Wie viele Wachen beispielsweise habt ihr in Wien?
Ja, die Stadt Wien, über die Stadt Wien verteilt sind 24 Wachen, teilt sich auf in natürlich Hauptwachen, 9 große Wachen eben und Zugswachen sowie Gruppenwachen.
Können wir das vielleicht gleich kurz erklären, Unterschied zwischen Hauptwache und Gruppenwache?
Genau, vielleicht fangen wir nochmal größer an. Also die Stadt Wien ist eingeteilt in 9 Sektionen, heißt das bei uns. Und jede Sektion hat eine Hauptwache, ist eine große Wache, wo ein Kommandofahrzeug steht, wo eine Drehleiter steht, wo verschiedene Sonderfahrzeuge stehen, aber auch natürlich Gruppenfahrzeuge als unser Grundelement in der Einsatzbewältigung. Und in jeder Sektion sind zur Hauptwache dann auch Gruppenwachen oder Zugswachen zugeordnet. Also sprich, dislozierter eher weiter Richtung dem Rand von Wien raus dann die Gruppenwachen, um eben jeden Ort in Wien schnell und sicher erreichen zu können. Und für die Sektionen jenseits der Donau, also nordöstlich der Donau, gilt, die haben auch noch jeweils eine freiwillige Feuerwache dabei, mit jeweils einem Fahrzeug. Das sind die Wachen Süssenbrunn und Breitenlee, die quasi wie Gruppenwachen auch zu jedem Einsatz dazufahren, zwar nicht ständig besetzt sind, sondern klassisch im freiwilligen Feuerwehrsystem mit Pager alarmiert werden.
Wie funktioniert jetzt ein Einsatz bei der Wiener Berufsfeuerwehr? Kann man sich das so vorstellen wie bei einer Freiwilligen? Natürlich, ein Notruf, es meldet sich jemand. Und was passiert dann?
Ja, ich würde sagen, das ist ziemlich ähnlich. Der Notruf kommt in die Nachrichtenzentrale, die ist jetzt genau im Stock über uns. Also die
am Hof im ersten Bezirk?
Am Hof im ersten Bezirk, genau. Die sitzt direkt über meinem Büro, wachen über mich. Dort wird der Anruf entgegengenommen, dann über das Einsatzleitsystem die Informationen entsprechend bearbeitet, sprich, ich brauche eine Adresse, ich brauche eine Einsatzart, dann kann mir das ELS auswerfen, was fährt zu dem Einsatz, welche Wache ist zuständig und welche Fahrzeuge brauche ich dafür. Es ist ja da alles gegliedert in Einsatzarten, da gibt es eine sogenannte Ausrückeordnung, also da steht zum Beispiel beim Zimmerbrand fährt ein Kommandofahrzeug, fährt eine Drehleiter und 3 Löschgruppenfahrzeuge. Oder bei einem Verkehrsunfall für ein Kommandofahrzeug mit 2 Gruppenfahrzeugen. Und der Computer sucht sich anhand der Adresse dann raus, quasi welche Wache er denn da am besten nimmt, welche Wache ist am nächsten dran und schickt die dann auch entsprechend zu dem Einsatz hin. Das ist im Prinzip nichts anderes als in den Bundesländern. Auch es wird da verarbeitet und dann schaut man, wer ist am nächsten dran und der fährt dann hin.
Stimmt es, dass ihr eine Zeitvorgabe habt? Da wäre jetzt die Frage dann vielleicht anschließend, hat man sich die freiwillig gegeben oder ist das ein Gesetz, dass ihr in einer bestimmten Zeit in Wien jeden Einsatzort erreichen müsst?
Ich sage mal so, grundsätzlich gesetzliche Vorgabe gibt es in Österreich generell nicht. Aber wir haben eine Bedingung, die ist, oder eigentlich 2 Bedingungen, grundsätzlich so schnell als möglich überall zu sein Und die zweite Grundlage ist, innerhalb von einer Minute ausgerückt zu sein.
Tag und Nacht?
Tag und Nacht. Also da gibt es keinen Unterschied. Innerhalb von einer Minute muss das Auto draußen sein, beim Tor und auf dem Weg zum Einsatzort sein.
Jetzt frage ich, entschuldige, dass ich unterbreche, laienhaft, schlafen da eure Mitglieder schon mit der Uniform im Bett, dass das in einer Minute ausgeht?
Fast nicht ganz, aber es ist, wer vielleicht schon mal auf einer Berufsfeuerwache in Wien war, hat das vielleicht das typische Bild gesehen. Da gibt es dann so Stiefel, die herumstehen, wo die Hose schon drüber hängt und die Hose wird dann drauf, die Jacke drüber und dann sitzt man schon im Auto und der Rest passiert dann eigentlich mit Helm und Atemschutzgerät im Auto, mit Handscheinwerfer, Funkgerät, das passiert alles im Auto. Kann man sich vorstellen, ist immer ein gewisser Druck für den Maschinisten, der muss halt fahren, der muss es schon bereit haben in der Ausfahrt. Die anderen haben im Auto nur ein paar Minuten Zeit, sich bis zum Einsatz fertig auszurüsten.
Jetzt gibt es ja bei euch drei Themenbereiche innerhalb der Berufsfeuerwehr, den Branddienst, den Fahrdienst und den Nachrichtendienst. Da kannst du uns sicher auch erklären, wie kommt man zum Branddienst, kann man sich dazu melden, wird man verpflichtet, wenn man zur Berufsfeuerwehr geht, einen dieser drei Dienste zu machen? Wie funktioniert das und was machen die alle?
Ja, ich würde da gleich ausholen, vielleicht in dem Zusammenhang. Also wenn man zur Berufsfeuerwehr will, bewirbt man sich. Üblicherweise gibt es jetzt ein sehr schönes Portal auf der Stadt Wien-Seite, ein Jobportal, da kann man alles hochladen, bewirbt man sich. Dann kann man, sofern man die Aufnahmeprüfung besteht und so weiter, wird man als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau aufgenommen. Macht die Grundausbildung, dauert 105 Tage, da lernt man alle Grundlagen, Gefahrenlehre und was man so braucht, um einmal ein Fahrzeug mitfahren zu können dann. Und nach der Grundausbildung kommen dann die klassischen weiterführenden Kurse. Das sind ein Branddienstkurs, ein Schadstoffkurs, ein technischer Hilfsdienstkurs, wo man dann noch die Feinheiten lernt, das Wissen erweitert. Das passiert innerhalb der ersten 6 Jahre. Und danach muss ich mich entscheiden quasi, wo will ich weiterarbeiten. Will ich im klassischen Branddienst weiterarbeiten? Will ich in den Fahrdienst oder Nachrichtendienst? Branddienst geht das dann so weiter, ich melde mich für die Schadenschule Branddienst an. Da ist der größte Teil der Mitarbeiterinnen geht dorthin, weil dort auch die meisten Leute natürlich gebraucht werden. Fahrdienst ist es so, dass es grundsätzlich eher immer weniger Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich dafür melden. Also das ist eher jetzt sagen wir so eine Mangelsparte.
Das sind die Einsatzfahrer vielleicht,
genau, die das nicht wissen.
Die mit Blaulicht durch Wien fahren.
Genau, die mit Blaulicht durch Wien fahren. Das ist aber nicht nur die einzige Aufgabe, sondern sind auch für die Maschinengerätebedienung, für die Geräte, also insbesondere Fahrzeugwartung, Fahrzeugüberprüfung zuständig, für die Bedienung der Drehleiter, Bedienung der Kranfahrzeuge. Gibt sehr viele, sehr schöne Sonderfahrzeuge auch, wo aber auch entsprechend viel zu lernen ist. Ist eine herausfordernde Aufgabe. Ich muss ja ehrlich immer von mir sagen, also mit Augenzwinkern, wenn ich nicht Branddirektor geworden wäre oder nicht Offizier geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich im Fahrdienst gelandet, weil mich einfach die großen Auto, das Fahren, das Bedienen einer Drehleiter und so wahnsinnig interessiert. Also durch die Technikaffinität wäre das definitiv meine Lieblingssparte geworden. Dann. Ja, und neben als dritte große Sparte gibt es noch den Nachrichtendienst. Sprich, das sind die Leute, die dann in der Nachrichtenzentrale sitzen oder auf den Wachen draußen quasi die nachrichtentechnischen Einrichtungen bedienen, wie die Hauptwache verfügt auch über einen Nachrichtenbeamten und in der Zentralfeuerwache in der Leitstelle sitzen eben ausgebildete Nachrichtenbeamte, die speziell auf Einsatzdisponierung, auf die technischen Bedienung der technischen Anlagen in dem Bereich da geschult sind. Und das klingt oft trivial, er nimmt ja nur einen Anruf an und so weiter, aber es ist schon einiges dahinter, weil wir auch unsere Leute dafür schulen, dass er, wenn einmal irgendwas ausfällt, wenn irgendwas nicht geht, genauso alarmieren kann und genauso die Einsätze abarbeiten kann. Und diese Routinen im Hintergrund sind sehr, sehr wichtig und können auch quasi mit Drill gelernt.
Jetzt sind wir schon bei den Menschen in der Berufsfeuerwehr. Welche Eigenschaften oder Grundeigenschaften sollte man mitbringen, um bei euch erfolgreich sein zu können? Gibt es Ausschließungsmerkmale?
Na, grundsätzlich eine Grundvoraussetzung ist natürlich geistige und körperliche Fitness. Dann, das wird auch im Zuge eines Bewerbungsverfahrens natürlich entsprechend abgetestet. Also es gibt einen schriftlichen Aufnahmetest, es gibt einen körperlichen Aufnahmetest, es gibt dann noch eine entsprechende ärztliche Untersuchung auch ist alles im Prinzip kein Hexenwerk, aber natürlich muss ich mich für den körperlichen Aufnahmetest entsprechend vorbereiten. Also 3000 Meter in 15 Minuten laufen ist jetzt kein Olympiarekord, aber doch durchaus für den einen oder anderen sportlich dann. Oder zum Beispiel eine Disziplin, in der viele ihre Probleme haben, ist der Beugehang oder eben die Klimmzüge. Wir bieten jetzt beide Varianten an. Also ich kann entweder 45 Sekunden Beugehang machen, das heißt mit Kinn über der Klimmzugstange im Aufgriff verharren. Das klingt jetzt relativ einfach, da 45 Sekunden auf der Klimmzugstange zu hängen, aber ist es dann auch nicht ganz so. Und dann gibt es die Alternativübung, dass ich 10 Klimmzüge machen kann.
Jetzt gibt es ja Blaulichtorganisationen, die aufgrund der Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen schon bei den Aufnahmekriterien ein bisschen ein Auge zudrücken. Bleibt ihr bei euren strengen Kriterien? Habt ihr genug Bewerber und könnt ihr euch die Leute noch aussuchen?
Ja, grundsätzlich, die Anforderungen definieren sich ja aus dem Einsatzdienst heraus. Sprich, die Person oder die Aufgaben, die ich erfüllen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person retten muss, brauche ich gewisse körperliche Kraft, gewisse Schnelligkeit, ich muss mich mit den Atemschutzgerät bewegen können, ich brauche eine gewisse Orientierung, ich muss aber auch, um zu den praktischen Fähigkeiten auch theoretisches Wissen haben, darum verlangen wir eigentlich auch primär Handwerksberufe quasi für die Feuerwehrleute, auch das rechnerische Geschick, quasi, wenn ich eine Bölzung mache und so weiter, das zu überlegen, wie gehe ich sowas an. Aber wie gesagt, definiert sich aus dem Einsatzdienst jetzt zu sagen, nein, wir akzeptieren, wenn du den Beugehang oder die Klimmzüge nicht kannst, das funktioniert so nicht. Weil, wie gesagt, der Person, die gerettet werden würde, ist das, die will gerettet
essentiell.
Werden.
Das ist essentiell,
dass man das entsprechend schafft und vielleicht schon vorauseilend für die Frage, ob wir Unterschiede machen, auch zwischen geschlechterspezifisch, machen wir an sich auch nicht. Die Grundlagen, und das haben schon viele Damen bewiesen, sind für beide Geschlechter gleichermaßen schaffbar dann und ist auch wichtig so, also es soll da keine zwei Klassen geben. Da kann man das funktioniert schon. Also.
Jetzt sind wir gerade beim Thema, du hast das angesprochen, auch die Frauen. So viele sind es ja nicht bei der Wiener Berufsfeuerwehr.
Leider.
Du sagst leider, ihr würdet euch mehr wünschen, aber mich würde da wirklich brennend interessieren, warum sind es so wenige?
Ja, es gibt mehrere Gründe oder vermutlich mehrere Gründe. Das eine ist natürlich einmal, wie gesagt, ein Aufnahmekriterium oder ein wesentlicher Punkt für die Aufnahme ist der Handwerksberuf. Jetzt haben wir in den technischen Berufen, ist der Frauenanteil steigt zwar kontinuierlich oder steigt jetzt an, aber ist immer noch relativ niedrig. Da muss natürlich irgendwie eine gewisse Feueraffinität gegeben sein. Dazu, dass ich überhaupt drauf komme, ich könnte mich ja als Frau bei der Feuerwehr bewerben. Da spielt uns sehr in die Hände, dass in den umliegenden Bundesländern, im Niederösterreich oder auch Burgenland, der Frauenanteil auch bei den freiwilligen Feuerwehren sehr gut ansteigt. Damit ist einmal vielleicht ein gewisses Grundinteresse geweckt, dass diese Damen oder jungen Frauen auch quasi durchaus Interesse an dem beruflichen Alltag da geweckt ist dann. Ein Punkt ist vielleicht auch noch, was immer im Raum steht, natürlich die Familienplanung. Wie geht das, wenn ich dann in einem Schichtdienst bin? Ist das dann möglich, Familienplanung, Familie zu haben? Funktioniert das dann? Da kann man sagen, auch hier aus der praktischen Erfahrung, es ist natürlich schwieriger als in einem klassischen Beruf, aber unsere Damen haben das auch durchaus bewiesen, dass das entsprechend möglich ist.
Also alle Damen, die uns jetzt zuhören, wir nehmen den Branddirektor beim Wort, ihr seid gerne gesehen und er freut sich über mehr Interesse und mehr Anmeldungen zur Aufnahme.
Ja, richtig. Wir machen auch, ich darf da vielleicht kurz Werbung in der eigenen Sache machen, es gibt ja den sogenannten Töchtertag in Wien, wo insbesondere eher männerspezifische Berufe auch für Frauen attraktiv dargestellt werden und die jungen Mädchen quasi sich da das Betätigungsfeld zum Beispiel bei der Feuerwehr ganz gut live anschauen können.
Wir werden dann dementsprechend berichten, wenn es soweit ist, werden wir das auch auf unseren oder in unseren Medien dementsprechend bekannt geben, machen wir gerne. Jetzt haben wir ein bisschen die Wiener Berufsfeuerwehr schon beleuchtet. Was unterscheidet eigentlich andere Feuerwehren in der Welt, in Europa, in Amerika von der Wiener Berufsfeuerwehr. Was macht ihr anders, vielleicht als die anderen? Man kennt ja das aus Helden, amerikanischen Helden, Filmen, Backdraft, die werden immer so heldenhaft dargestellt. Wie agiert da die Wiener Berufsfeuerwehr?
Ja, das ist ein großer Vorteil ist bei den Filmen immer, da gibt es offenbar keinen Rauch in den Räumen, da ist das Vorgehen deutlich, deutlich einfacher. Ich glaube aber jetzt nicht, dass das Feuer in Amerika, in Hollywood anders brennt als bei uns. Grundsätzlich, wie gesagt, es gibt eine sehr lange Tradition, sehr lange Geschichte. Die Feuerwehr hat sich immer, gerade die Wiener Feuerwehr, wie auch alle die Feuerwehren in Europa, sehr auf versucht, einen hohen Sicherheitsstandard bei einer optimalen Einsatzbewältigung einzuführen. Das ist vielleicht von der Philosophie in Amerika etwas anders, wo das Heldentum natürlich durchaus psychologisch gesehen stärker im Vordergrund tritt, aber zum Beispiel großer Unterschied, im amerikanischen Bereich gibt es sehr oft ein Vorgehen in kleineren Trupps oder als einzelner Atemschutzträger. Das ist etwas, das in Österreich nicht nur bei der Berufsfeuerwehr, sondern auch bei den Freiwilligen Feuerwehren so nicht denkbar ist. Also wir gehen in unseren Dreiertrupp grundsätzlich vor, um auch gegenseitig uns helfen zu können, wenn etwas passiert. Und wir wissen auch immer in den Grundregeln, dass ein zweiter Atemschutztrupp entweder schon da ist oder auf der Antwort ist, wenn ich reingehe, dass ich nochmal die Absicherung habe. Aber diese Teamwork ist in Europa und auch bei uns bei der Feuerwehr ganz ein wesentlicher Punkt quasi, um die Sicherheit zu haben auf der einen Seite und aber dann auch mit dieser Sicherheit im Hintergrund wissen zu können, ich kann jetzt sehr offensiv agieren im Einsatz. Dann und auch wirklich reingehen in den Zimmerbrand mit der entsprechenden Ausrüstung.
Da unterscheidet uns ja auch nicht viel. Also der Unterschied in der Einsatztaktik zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren ist ja eigentlich da überhaupt nicht gegeben. Da agieren wir eigentlich ja ident.
Genau, es sind auch viel, also die Berufsfeuerwehren arbeiten ja im Rahmen des ÖBVs auch sehr stark mit dem, also Österreichischen Bundesfeuerverbandes, vielleicht für die Hörer auch zusammen. In der Ausbildung, in der Entwicklung von Taktiken und so weiter, da schaut man aufeinander, wo kommt das und die Summe des, sage ich mal, des Besten da rauszuholen aus den Dingen. Vielleicht ein Unterschied, wenn man einen herausheben will, ist bei den Berufsfeuerwehren gibt es die klassische Löschgruppe mit den neuen Personen nicht quasi, weil wir diese klassische Wasserförderung in der Stadt eher selten brauchen. Also bei uns hat die Standardgruppengröße sind 6 Personen, quasi bei uns im der Maschinist, der Gruppenkommandant und die 4 Feuerwehrmänner der kämpfenden Truppe.
Da sind wir jetzt gleich auch, oder können wir gleich einen Schwenk zur Technik machen. Du warst ja als Offizier ja hauptsächlich mit der Fahrzeugentwicklung beschäftigt. Was hat sich da in den vergangenen Jahren getan und womit ist in den nächsten Jahren da noch zu rechnen? Was kann da noch oder was wird auf die Feuerwehren dazukommen?
Ja, richtig. Also ich war sehr viele Jahre für die Fahrzeugbeschaffung und Fahrzeugentwicklung tätig. Da habe ich immer viele beneidet drum. Also ich habe gesagt, der schönste Job ist Feuerwehrmann und noch schöner ist, wenn man bei der Feuerwehr die roten Autos kaufen darf. Wir haben es geschafft, also mit meinen Vorgängern und auch jetzt mit meinem Nachfolger, die Gruppenfahrzeuge, Löschgruppenfahrzeuge eigentlich alle auf den neuesten Stand zu bringen. Und bei uns geht es in puncto Technik immer darum, möglichst einheitliche Technik zu beschaffen. Sprich, ich muss ja alles, was ich jetzt an Technik irgendwie neu mache, muss ich allen unseren 1800 Einsatz- oder 1058 Einsatzdienstmitarbeiterinnen beibringen. Und auf der anderen Seite im Wartungsfall, wenn ich lauter verschiedene Dinge habe und alle unterschiedlich warten muss, steigt der Aufwand auch enorm an. Und wir setzen da bei der BF eigentlich schauen, dass wir mit möglichst wenig Geräten auskommen. Möglichst wenig Geräte, möglichst einheitliche Technik, um eben den Ausbildungsaufwand gering zu halten und auch den Wartungsaufwand gering zu halten. Und man sieht oft, auch wenn jetzt wieder neue Geräte präsentiert werden, wird das immer sehr kritisch hinterfragt bei uns. Es kommen auch durchaus neue Geräte. Aber weil eben der Aufwand im Hintergrund dann relativ hoch ist, quasi das auch zu schulen. Und man sieht in den letzten eigentlich 3 Generationen Löschgruppenfahrzeugen, also bei uns hat es ja eigentlich die Ära der Rüstlöschfahrzeuge, also der technischen Kombinationsfahrzeuge, wo ich Brandeinsätze und technische Einsätze lösen kann, eigentlich mit den BLFs richtig begonnen, also den Bergelöschfahrzeugen. Das ist dann übergegangen zu den Rüstlöschfahrzeugen. Wir haben immer der leichte Unterscheidungen in der Bezeichnung, obwohl die Fahrzeuge für gleiche Einsatzzwecke eingeschätzt werden, bis hin zu den Hilfeleistungslöschfahrzeugen jetzt dann. Und man sieht, wenn man die drei Generationen vergleicht, an der Ausrüstung, da hat sich im einstelligen Prozentbereich etwas verändert. Wir können aber trotzdem noch alle unsere Einsätze eben bewältigen. Natürlich Geräte sind moderner geworden. Wenn ich früher von einer Halo-4-Handlampe gesprochen habe, das ist ein richtig großes, schwerer Prügel. Und jetzt habe ich eine kleine Handlampe, die ich auf der Jacke habe, mit LED-Technologie, die in der Leuchtkraft die Halo-4-Lampe um ein Vielfaches überstrahlt. Oder auch bei den hydraulischen Rettungsgeräten, die Drücke sind gestiegen, die Kräfte sind entsprechend gestiegen, um auch entsprechend stärkere neue Fahrzeuge zu schneiden bzw. öffnen zu können im Unfallfall.
Das war vielleicht jetzt auch ein Stichwort, wo ich überleiten kann. Hydraulische Rettungsgeräte, die ja jetzt auch verstärkt als mit Akku angeboten werden. Wie steht die Berufsfeuerwehr, die Wiener Berufsfeuerwehr zur Elektromobilität?
Grundsätzlich positiv. Man muss nur immer aufpassen, wo setzt man was ein dann. Also es gibt immer zwei Dinge bei der Feuerwehr, die zu betrachten sind. Mal vom Grunde auf, neue Technologie bringt im Regelfall der Feuerwehr was, bringt in der Regel auf der anderen Seite aber der Feuerwehr auch immer ein Mehr an Einsätzen. Zum Beispiel oder neue Herausforderungen, wenn man so will, wo man die Taktik anpassen muss. Jetzt muss ich einen guten Mittelweg finden, wo kann ich die Technik gut einsetzen zu meinem Vorteil. Und wo muss ich ausbildungsmäßig schauen, dass ich nachrüste, um diese Dinge auch quasi im Einsatz handeln zu können? Wenn man jetzt zum Beispiel von E-Fahrzeugen im Einsatz spricht, ist das, wenn ein Auto mal brennt, brennt es. Da, wenn ich als Feuerwehr hinkomme, sehe ich vielleicht gar nicht, dass es ein Elektroauto war, wenn ich es nicht vorher, der Anrufer vielleicht nicht gesagt hat, es ist vielleicht ein Elektroauto, würde aber in der Ersttaktik jetzt einmal gar nichts großartig ändern, sondern die Kollegen fahren nicht hin in die, auf die Straße oder Tiefgarage, löschen das Auto ab. Und wir sagen, ah, okay, das ist ein Elektrofahrzeug in der weiteren Abhandlung, wenn der Brand einmal gelöscht ist, dann unterscheidet sich es im Wesentlichen, wie gehe ich weiter mit dem um, weil dann ändert sich das gegebenenfalls in einen Schadstoffeinsatz und ich muss halt schauen quasi, wie führe ich dann das Auto da entsprechend der Sicherung oder der Entsorgung irgendwo zu, dann das Ganze. Also das ist die Einsatzseite, ist aber natürlich mit dem entsprechenden Fachwissen, mit der entsprechenden Ausbildung kein Drama. Aber das ist das laufende Lernen, das wir im Feuerwesen immer haben, die laufende Anpassung auf neue Situationen. Im Fuhrpark selbst ist es bei uns durchaus eine gute Ergänzung, insbesondere natürlich im Kleinfahrzeugbereich, da sind auch die Möglichkeiten eben ganz anders, sprich Pkw oder Busse oder auch Kleintransporter. Wir haben neben unserer Einsatztätigkeit natürlich auch viele Erhaltungstätigkeiten, wo die Wachen angefahren werden müssen, wo man zwischen den Wachen Dinge transportieren muss und so weiter. Da bewährt es sich eigentlich ganz gut, weil wir da auch durchaus niedrigere Servicekosten auf den Fahrzeugen haben. Im unmittelbaren Einsatzbereich fahren wir aktuell mit zwei Fahrzeugen, haben wir zwei, ich würde jetzt nicht sagen Prototypen, das stimmt so nicht ganz, aber zwei Versuchsträger im Laufen. Das sind zwei, jetzt auch wieder mit den Namen BLF, also in dem Fall Basislöschfahrzeuge.
Also Schwerfahrzeuge für den Laien.
Genau, Schwerfahrzeuge, das sind Fahrzeuge mit 16 Tonnen, quasi die Einsatzzwecktechnik Technik und Brand haben, mit einem geringen Schadstoffanteil auch. Und hier ist es so, dass die von den Fahrleistungen, von den ganzen Dingen sehr, sehr gut sind. Natürlich ungewohnt, weil die Technik, das Armaturenbrett schaut anders aus, kennen wir vom Pkw auch, schaut oft futuristischer aus. Aber auch da gibt es bis jetzt eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Es gibt natürlich, ist da das neue Technik, wo noch auf der einen oder anderen Seite einiges zu tun ist. Aber es dient uns nochmal schon sehr gute Erfahrungen zu sammeln und schauen, wo geht die Reise hin. Wenn ich jetzt schaue, interessanter Aspekt bei diesen Fahrzeugen ist, also es ist die beiden Fahrzeuge sind keine reinen Elektrofahrzeuge, sind im Prinzip Hybridfahrzeuge, die aber einen rein elektrischen Antrieb haben. Sprich, ich fahre normalerweise mit den Elektromotoren aus der Batterie heraus, wenn ich klassische Überstellungsfahrten oder auch Einsatzfahrten mache. Wenn ich mehr Leistung brauche oder länger unterwegs bin, schaltet sich ein kleiner Pkw-Diesel dazu, der mir dann die Energie für die Elektromotoren oder auch für den Pumpenbetrieb erzeugt. Wo sieht man, dass wir da effizienter sind zum Beispiel? Die Fahrzeuge haben, so wie auch die Vorgängerfahrzeuge, die konventionellen, einen Tank in der Größe von ca. 110, 120 Litern. Bei dem BLF, also bei den Basislöschfahrzeugen, komme ich mit dem Tank um die 400, 450 Kilometer. Mit Akku und Tank. Bei den HLF ist da die Reichweite durchaus geringer, weil eben der LKW-Diesel dann trotzdem ein bisschen mehr Verbrauch hat im Endeffekt. Das hat schon gewisse Vorteile auch, aber man muss immer schauen, welchen Einsatzzweck nehme ich. Wenn ich jetzt Großwaldbrand bekämpfen fahre irgendwo hin und vielleicht tagelang irgendwo relativ weit im Gelände draußen bin, wird das natürlich nicht wahnsinnig viel Sinn machen. Dann Kostenthematik ist auch nach wie vor vorhanden, ist neue Technologie, damit auch noch teurer. Gerade im Schwerverkehrsbereich gibt es noch relativ wenig, im Verhältnis jetzt zum Pkw-Bereich wenig Angebot, das wirklich verfügbar ist. Wir haben auch zum Beispiel ein Elektrowechselladerfahrzeug, also das die Container aufnehmen kann, getestet, das sicher für den Stadtbetrieb in Ordnung ist, über Land natürlich die Schwächen hat. Aber wie gesagt, ich muss auch, wenn ich ein Unternehmer bin und sage, okay, ich bin vorwiegend in Wien unterwegs und will meinen Bauschuttcontainer transportieren, dann werde ich in Wien auch mit einem Elektro-LKW wahrscheinlich ganz gut zur Rande kommen. Wenn ich ein Fernverkehrsspediteur bin, wird es nicht funktionieren oder solange noch nicht funktionieren, solange nicht entsprechend das Tankstellennetz, also das Ladestellennetz in dem Fall, ausgebaut ist, wobei da gibt es auch sehr große Initiativen, aber für den Fernverkehrsbereich, glaube ich, muss man vielleicht noch eine Technologie weiterschauen und so in Richtung Wasserstoff oder andere Technologien auch einfach die Augen offen halten.
Ich möchte vielleicht jetzt noch ganz kurz zurückkommen auf brennende E-Fahrzeuge, die du zuerst angesprochen hast. Da gibt es ja einzelne Feuerwehren, die haben sich Container angeschafft, befüllen die mit Wasser und schmeißen de facto dieses brennende Auto dann in den mit Wasser befüllten Containern. Ist das eine Taktik, die es bei euch auch gibt?
Nein, ist es nicht quasi. Es wird im Prinzip mich gesagt, aber wenn es so einen Gefahrenmoment gibt, dass ein E-Fahrzeug, wenn wir das einmal abgelöscht, dann wird es entsprechend beobachtet, ob der Brand restlos gelöscht ist oder ob die Batterie noch weiter reagiert. Sollte die noch weiter reagieren, kann man auch zum Beispiel mit Sprühstrahl weiter kühlen, weiter löschen, kann, teilweise auch mit kleinen Hydroschildern oder anderen Dingen das machen. Aber insbesondere prophylaktisch, wie es vielerorts dann propagiert wurde, ein E-Fahrzeug, nur weil es jetzt ein bisschen eine Erwärmung in der Batterie hat, gleich zu versenken, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Da würde man mit so einem, so schön sagt, immer das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern machen sie bei anderen Dingen auch. Ich flute auch eine Küche, wenn der Mikrowellenherd brennt, nicht die ganze Küche mit Löschschaum.
Genau. Ich möchte vielleicht auch jetzt noch kurz, bevor unser Gespräch dann leider zu Ende geht, auf die Kooperation mit den Freiwilligen Feuerwehren eingehen. Gibt es eigentlich noch dieses Kooperationsabkommen zwischen Wien und Niederösterreich, wenn ein Großereignis in Wien stattfindet, dass Randfeuerwehren, also aus dem Speckgürtel Wiens, aus Niederösterreich hereinfahren und die Wachen besetzen und ihr natürlich auch umgekehrt nach Niederösterreich fahrt, wenn Hilfe benötigt wird. Gibt es das noch und wie hat sich das bewährt?
Ja, das gibt es grundsätzlich noch, ist jetzt in den letzten Jahren auch auf neue Beine gestellt worden, einfach überarbeitet worden. Vom Sinn her ist es gleich geblieben. Es geht einfach darum, wenn die Auslastung sehr, sehr hoch ist, eben durch Sturmeinsätze oder das gute Beispiel ist immer der Hofburgbrand, wenn ein Brand mit einer entsprechenden Alarmstufe ist und die Kräfte sehr stark gebunden sind, gibt es einen entsprechenden Alarmplan, das heißt den Alarmplan Einsatz Wien. Da gibt es fix vordefinierte Feuerwehren aus dem Umfeld, die dann die Wachen in der Nähe besetzen. Üblicherweise kennen sich die Feuerwehren untereinander, also unsere Wachebesatzung, Kollegen der Wachebesatzung, der Sektionsleitung, wie es bei uns heißt, kennen auch die Kommandanten oder Führungschargen in den Feuerwehren, arbeiten auch zusammen. Erst letzte Woche hat es wieder da ein gemeinsames Treffen auf der Hauptfeuerwache Leopoldstadt gegeben mit den zugeteilten Kräften, wo sie sich austauschen, wo sie die Wache kennenlernen, die sie dann im Fall des Falles besetzen und sich austauschen. Wir machen das im Regelfall, ist das im Einsatz läuft das so, wenn die Freiwillige Feuerwehr, die Wache besetzt, dann ausfährt, bekommt sie einen Lotsen von uns beigestellt, quasi wegen der Orientierung und auch wegen der gesetzlichen Grundlagen, die teilweise ein bisschen abweichen von den niederösterreichischen, aber so funktioniert das eigentlich ganz gut. Letztes Mal im Einsatz war das eigentlich beim großen Brand in Simmering im Engplatz, wo auch verschiedene Wachen besetzt, nicht im vollen Umfang, aber durchaus besetzt worden sind, um eine gute Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Und in die andere Richtung, ist es natürlich genauso, wenn jetzt in Niederösterreich es irgendwo ein Problem gibt mit der Wasserversorgung oder mit zum Beispiel im Zuge von Flurbränden, kann man durch ein Spezialgerät stellen oder auch die Kräfte unterstützen, auch im technischen Bereich sehr gut. Man ist an keinem Ort alleine auf der Welt und man muss nicht alles selber können. In einem effizienten System unterstützt man sich gut gegenseitig und das macht das Feuerwehrwesen eigentlich in ganz Österreich so, dass es da eine gute Zusammenarbeit gibt und nicht jeder massiv aufrüsten muss, sondern jeder gut ausgerüstet ist und wenn dann der Katastrophenfall oder noch ein stärkerer Schadensfall eintritt, kann ich entsprechend mich unterstützen gegenseitig.
Es gibt noch ein interessantes Projekt, das möchte ich auch nicht vergessen. Das hat auch ein wenig mit der Kooperation mit freiwilligen Feuerwehren zu tun. Ihr habt ein interessantes Projekt mit dem ÖMTC, mit der Christophorus-Flotte. Ihr fliegt mit Tauchern hinaus, wenn irgendwo ein Unfall auf Gewässern gemeldet wurde, Menschen in Gefahr. Da kannst du uns sicher auch erzählen, was ist das für ein Projekt und was passiert da?
Ja, das ist eigentlich schon ein sehr bewährtes Projekt. Das wird schon viele Jahre so gemacht, in Verbindung mit Christophorus. In Berufsrettung und Berufsfeuerwehr schickt beim Alarmstichwort quasi Person droht zu ertrinken, geht automatisch ein Alarm an den Hubschrauber. Sollte der verfügbar sein, fliegt der Hubschrauber die Hauptfeuerwache Leopoldstadt an, also landet im Vorbereich der Wache, wird dann mit zwei leichten Tauchern, wenn man so sagen will, besetzt. Also die haben kein schweres Tauchgerät drauf, die haben ein leichtes Tauchgerät und entsprechende Kommunikationsmittel mit und werden dann direkt zum Einsatzort verflogen. Großer Vorteil des Hubschraubers, ich fliege die direkte Linie und ich sehe mein Einsatzgebiet von oben. Sprich, wenn das jetzt die Donau ist oder auch die neue Donau als stehendes Gewässer, sehe ich schon von sehr Weitem sehr gut, quasi ist da, sehe ich die Person, treibt die irgendwo, wo treibt die genau. Das ist mit Fahrzeugen immer sehr, sehr schwierig. Die Anzeige kommt, bis man dort ist, vergeht etwas Zeit, dann ist die Person schon weiter abgetrieben. Das ist mit dem Hubschrauber sehr, sehr gut zu sehen. Und man muss auch sagen, bei bekannten Gewässern ist es sogar möglich, dass der Taucher aus dem Hubschrauber ins Wasser geht. Das ist immer mit gewisser Vorsicht zu genießen, weil man sagt, bei den Grundbadegregeln springen nicht in unbekannte Gewässer, gilt natürlich für den Hubschraubertaucher genauso. Und die Kollegen machen sich da immer ein sehr genaues Bild zu der Stelle, wo sie runtergehen. Und entweder geht ins Wasser oder lässt sich vom Hubschrauber absetzen und geht dann vom Ufer aus ins Wasser, ist aber immer noch in vielen Fällen schneller als die fahrzeuggebundenen Taucher. Und mit dem System ist auch eine gute Kooperation mit den anderen Bundesländern, speziell im Burgenland und Niederösterreich, wo wir teilweise auch dann rausfliegen mit den Tauchern, um die Feuerwehr dort zu unterstützen, weil das einfach der schnellste Weg ist, den direkten Weg zu fliegen und nicht auf der Straße das Einsatzgebiet zu erreichen.
Lieber Branddirektor, wir könnten ja noch Stunden uns unterhalten. Es macht immer wieder Spaß mit dir. Ich danke dir für die interessanten Ausflüge in die Themenbereiche der Wiener Berufsfeuerwehr. Danke auch für die grandiose Kooperation mit den anderen Bundesländern, natürlich auch mit Niederösterreich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wünsche euch Glück auf bei euren Einsätzen und alles Gute.
Herzlichen Dank. Glück kann man neben dem Wissen natürlich auch immer brauchen und wir werden gerne wieder mal eine Einladung aussprechen, wenn es wieder mal einen Podcast-Thema gibt.
Danke vielmals, danke. Alles Gute.
Bitte gerne, danke auch.